Ja, liebe Gemeinde, in unserem heutigen Predigttext oder unserem heutigen Predigttext geht eine Begegnung zwischen Jesus und einem Menschen voraus, der 38 Jahre lang krank war. Die Grenzen des Lebens waren diesem Menschen deutlich anzusehen. Er lag in der Nähe von einem Teich namens Bethesda und wartete darauf, dass sich das Wasser bewegte, weil man von diesem Wasser gesagt hat, dass es heilende Kräfte hat. Er wartet darauf, diese heilende Kraft in Anspruch zu nehmen. Aber jedes Mal, wenn sich das Wasser bewegt, ist ein anderer schneller als er. Und so liegt er dort, wartet und hofft. Jesus kommt und heilt diesen Menschen. Das Problem ist nur, dass er es an einem Sabbat tut. Einige Juden ärgern sich, beschuldigen Jesus daher, dass er den Sabbat entweiht hat. Und Jesus antwortet, und die Juden werden noch wütender. Denn Jesus sagt, dass Gott, also dass sein Vater am Wirken ist und dadurch auch Jesus wirken kann, auch an einem Sabbat. Die Juden werden noch wütender, weil Jesus nun nicht nur an einem Sabbat geheilt hat, sondern auch, weil er Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichsetzt. Damals hat man nämlich nicht Gott als seinen Vater genannt. Daraufhin erklärt Jesus in einer kurzen Rede seine Beziehung zum Vater. Und aus dieser Rede, die Jesus oder dieser Antwort, die Jesus dann gibt, ist der heutige Predigttext. Und ich möchte ihn uns vorlesen und ich bitte euch, dass ihr ganz aufmerksam zuhört und euch vielleicht mal guckt, an welchem Stichwort ihr hängen bleibt. Weil ich werde euch gleich danach fragen, ob es Stichworte gibt, die euch hängen geblieben sind oder die euch angesprochen haben. Ich lese aus Johannes 5, die Verse 24 bis 29. Ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem vertrauen, der mich gesandt hat, werden ewig leben. Sie werden nicht verurteilt. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Amen, ich sage euch, die Zeit ist nicht mehr fern, sie hat sogar schon begonnen, dass die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden, und wer sie hört, wird leben. Der Vater ist der Ursprung allen Lebens, und er hat dem Sohn die Macht gegeben, genauso wie er selbst, Leben zu schenken. Er hat den Sohn ermächtigt, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber. Es dauert nicht mehr lange, dann werden alle, die tot in den Gräbern liegen, seine Stimme hören und werden ihre Gräber verlassen. Wer Gutes getan hat, wird auferstehen, um das neue Leben zu empfangen. Und wer Böses getan hat, um seine Verurteilung entgegenzunehmen. Mich würde interessieren, ob es Stichworte gibt, an denen ihr hängen geblieben seid oder Worte, die in euch hängen geblieben sind. Und wenn das so ist, dann bitte ich euch, die einfach reinzurufen. Was habt ihr in diesem Text gehört?
Obwohl er ja eigentlich noch auf Erden war.
Er versichert uns.
Leben.
Leben.
Vertrauen.
Vertrauen.
Gutes getan haben.
Gutes getan haben.
Ihre Gräber verlassen. Die Stunde kommt.
Die Stunde kommt.
Auferstehung des Lebens.
Auferstehung des Lebens. Vielen Dank euch. Ich wiederhole nochmal, was Uwe am Anfang gesagt hat. Das war das Einzige, was ich nicht wiederholt habe. Also hören die Stimme des Menschensohnes, der jetzt noch da, also bei den Jüngern noch da war und dann wiederkommt. Ich möchte auch drei Stichworte heute aus diesem Text herausnehmen, die ich weiter entfalten werde. Und ich muss sagen, ich finde es sehr interessant, was ich jetzt von euch gerade gehört habe. Ich habe eigentlich vor allem positiv belegte Begriffe gehört. Und ich muss zugeben, ich habe natürlich den Text auch ganz anders gelesen, als ich ihn gelesen habe, weil ich ihn für eine Predigt gelesen habe. Mir sind beim ersten Lesen jedes Mal die eher negativen hängen geblieben. Tod, Gericht, so in der Art. Aber auch das Wort hören und das Wort leben. Also über diese Begriffe möchte ich noch etwas weiter nachdenken und dann wird auch vieles andere aus dem Text mit vorkommen. Aber ich bleibe beim ersten Punkt, bei diesem eher negativen, obwohl der Text tatsächlich ein verheißungsvoller Text ist, was ihr anscheinend auch sehr rausgehört habt und ich beim ersten Lesen nicht ganz so rausgehört habe. Das Bild von Gericht und Tod ist in diesem Text, wenn nicht der vorherrschende, doch einer, der sehr prägend ist und auch den Text mitbestimmt. Und wir sind jetzt gerade im Herbst, wir feiern heute den Ewigkeitssonntag und die fallenden Blätter, die welkenden Blumen, die Farben, die sich verändern und die dunkleren Tage, kürzeren Tage, zeigen uns jedes Jahr wieder die Vergänglichkeit. Die Vergänglichkeit in der Natur, aber sie machen uns auch deutlich die Vergänglichkeit in unserem Leben. Und wenn man einkaufen geht, sieht man fast überall Blumenkränze oder auch Grablichter zu verkaufen, um auch an die Verstorbenen zu denken. Und traditionell denkt man am Toten- oder Ewigkeitssonntag an diejenigen, die im vergangenen Jahr gestorben sind. Oder auch an die Menschen, die uns wirklich auch schon länger fehlen und die eine große Lücke in unserem Leben hinterlassen haben. Aus unserer Gemeinde ist im letzten Jahr keiner gestorben, aber doch haben viele Angehörige oder auch Freunde oder Bekannte, die jemanden verloren haben oder die vielleicht jemanden begleiten, der jemanden verloren hat und einen Verlust ertragen müssen. Der Tod ist ein Teil unseres Lebens und der Ewigkeitssonntag heute möchte uns das in Erinnerung rufen, für uns selber und zugleich aber auch denjenigen, die uns wichtig sind, die sich aber aus unserem Leben schon verabschieden mussten, einen neuen Platz zu geben. Und gleichzeitig kommt mit diesem Sonntag auch die Frage auf, was denn mit denjenigen passiert, die gestorben sind. Vor allem dann, wenn wir nicht von ihnen wissen, was sie von Gott gedacht haben oder ob sie an ihn geglaubt haben. Die Entscheidung darüber, was mit diesen Menschen oder überhaupt mit uns Menschen passiert, liegt in der Hand Jesu. Das sagt uns der Text heute. Jesus wurde bevollmächtigt, Gericht zu halten über alle Menschen, steht dort. Und diese Tatsache entspricht der göttlichen Macht, die in Jesus vorherrscht. Es ist eine Macht, die sonst keinem anderen Menschen zugestanden wurde und die auch nie ein anderer Mensch außer Jesus tragen könnte. Genau Jesus hat Gott die Vollmacht gegeben, über die Menschen Gericht zu halten. Und damit hat Gott sich Jesus gleichgesetzt und nicht Jesus sich Gott gleichgesetzt, sondern Gott hat ihm diese Macht gegeben. Und unmittelbar im Anschluss an unseren Text in Vers 30 betont Jesus selber über diese Vollmacht, die ihm gegeben wurde. Ich entscheide nach dem, was ich von Gott höre. So sagt Jesus es. Jesus entscheidet also nicht nach einer Lust und Laune, wie er gerade drauf ist, darüber, was mit den Menschen geschieht, sondern er entscheidet nach dem Willen Gottes, was mit den Menschen geschieht. Wir werden also nicht danach beurteilt, wie wir Jesus oder anderen Menschen begegnet sind, sondern wie Jesus uns begegnet. Wie gut zu wissen, dass auch alle Verstorbenen in Gottes Hand liegen und Jesus über ihre Zukunft entscheidet. Und zwar nach diesem Willen Gottes. Aber was für ein Gericht ist das nun? Was ist das für eine Entscheidung, die Jesus hier fällt? Im Johannesevangelium wird uns kein Bild von der Hölle gezeichnet. Und doch unterscheidet das Johannesevangelium immer wieder in Verlorensein und auch in eine Verurteilung. Und Johannes benutzt ganz oft die Bilder von Licht und Finsternis. Wer in der Finsternis ist, ist verloren und wer im Licht ist, wird gerettet werden. Und das Ganze, diese Bilder, beschreiben einen Zustand, ob wir von Gott getrennt sind oder mit Gott verbunden sind. Das scheint dieses Urteil zu sein, ob wir zu Gott gehören oder nicht zu Gott gehören. Und zugleich konfrontiert uns der Vers 29 mit den Taten, die wir in unserem Leben getan haben oder die unsere Mitmenschen in ihrem Leben getan haben. Das Gericht ist also eine Konfrontation mit diesen Taten und mit den Konsequenzen, die daraus resultieren. Das, was wir getan haben, dem müssen wir uns stellen. Dem Verhalten müssen wir zur Rechenschaft gezogen werden. Die Stunde kommt, da werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und ihre Gräber verlassen. Alle, die Gutes getan haben, werden auferstehen, um das Leben zu empfangen, und die Böses getan haben, um verurteilt zu werden. Wie diese Verurteilung nun wirklich genau aussieht, das steht in diesem Text nicht und auch in den folgenden Versen nicht. Das liegt ganz in Gottes Hand, in Jesu Hand, und da will ich es heute auch belassen. Aber ich möchte auf zwei kurze Gedanken eingehen, die in diesem Satz vor allem zu finden ist. Es ist nicht egal, wie wir unser Leben führen, wie wir uns verhalten im Leben. Unser Umgang mit unseren Mitmenschen, mit uns selbst, mit der Umwelt und mit Gott hat Folgen und Konsequenzen. Wir wissen im Leben, dass das nicht so einfach ist, alles einzuteilen in Gut und Böse. Es gibt auch nicht immer Gut und Böse. Aber es gibt doch vieles, da haben wir eine Ahnung davon, eine Idee davon, ob es gut oder böse ist. Und wenn wir es nicht direkt wissen, während wir etwas tun, dann wissen wir es oft hinterher an den Auswirkungen. Nämlich daran, ob Beziehungen gefördert und gestärkt wurden oder ob sie zerstört und Menschen verletzt wurden. Es ist nicht egal, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns verhalten. Unser Verhalten hat Konsequenzen. Und Jesus wirbt sein Leben lang dafür, dass wir einander vorurteilsfrei begegnen, einander gnädig begegnen. Dass wir auf Gewalt und Unterdrückung verzichten und das Wohl des anderen über das eigene stellen. Und dass wir das fördern, was Leben weckt und den Menschen gut tut. Wo wir uns so verhalten und für Menschen einsetzen, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott es sieht. Das finde ich ist ein sehr wohltuender Gedanke. Denn ganz oft ist es so, gerade in den Momenten, wo wir demütig sind, wo wir uns zurücknehmen und den anderen höher stellen, wird das Verhalten oft nicht gesehen. Da werden wir oft übersehen von unseren Mitmenschen. Da, wo man sich aufopfernd für andere einsetzt, das wird in der Gesellschaft nicht so hoch angesehen. Da steht man selber nicht im Mittelpunkt, sondern der andere steht im Mittelpunkt. Aber Gott sieht das alles, wo wir jemandem etwas Gutes getan haben. Er nimmt es wahr und er merkt es sich. Er kennt alle guten Taten, die wir getan haben, und die bleiben nicht unbemerkt, auch wenn wir das manchmal das Gefühl haben und uns fragen, hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Der ganze Aufwand. Hat sich das gelohnt? Gott sieht diese guten Taten und er merkt sie sich. Jetzt haben wir vielleicht aber auch Verstorbene vor Augen und wägen ihre guten oder bösen Taten ab. Ich benutze diese Worte, weil die im Text stehen, ja, gut und böse. Das ist sehr schwarz-weiß-malerisch, aber so stehen sie hier und so nehme ich sie heute einfach, die Worte. Wenn wir an unsere Verstorbenen denken, an die Menschen, dann erinnern wir uns natürlich oft gerne an das, was wir geschätzt haben an den Leuten, was gut war. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass es oft Dinge gibt, die mit Wunden zurückbleiben, wo nicht alles gut war, wo nicht alles richtig gemacht wurde, wo vielleicht Schrullen und Macken vorgeherrscht haben oder wo auch wirklich tiefe Verletzungen zurückgeblieben sind. Auch wenn vieles gut war, war doch nicht alles gut. Das wissen wir. Und man könnte jetzt fragen, was wiegt hier mehr? Was gräbt Jesus vielleicht noch alles aus, was nicht so gut war? Ob es wohl gereicht hat? Das fragen wir uns vielleicht in Bezug auf unsere Mitmenschen, das fragt man sich aber auch oft in Bezug auf sich selber. Diese Fragen sind gerade in schweren Tagen manchmal ganz schön groß. Ob es wohl gereicht hat. Der gleiche Jesus, der alle guten Taten sieht und auch die nicht so gut waren, weiß zugleich, dass es keiner schaffen wird, vor Gott gerecht zu werden. Niemand von uns könnte sich selber Recht verschaffen. Wir sind und bleiben in allem auf Gottes Gnade angewiesen. Und auch wenn in dem ganzen Text, den ich gerade vorgelesen habe, überhaupt keinmal das Wort Gnade vorkommt, so kommt die Sache der Gnade vor. Nämlich dann, wenn wir auf Gottes Wort hören, wenn wir Jesu Stimme hören. Und hier, das finde ich wirklich spannend, bekommen alle, selbst die in den Gräbern, die eigentlich schon ihr Leben gelebt haben und deren Ohren gar nicht mehr funktionieren, bekommen die Möglichkeit, die Stimme Jesu zu hören. Und damit bin ich beim zweiten Stichwort. Die nächsten beiden Punkte werden nicht ganz so lange wie der erste, keine Sorge. Auch wenn unsere Taten nicht egal sind, wenn es wichtig ist, wie wir uns verhalten, um ewiges Leben zu bekommen, reicht es, die Jesu Worte zu hören und zu glauben, dass er von Gott gesandt ist, dass er von Gott bevollmächtigt ist. Dreimal kommt dieser Zusammenhang in den 6 Versen vor, dass wir Gottes Stimme hören oder Jesu Stimme hören und dass wir zum Leben auferweckt werden, dass wir gerettet werden, Leben geschenkt bekommen. Und an allen diesen Stellen und sowieso an allen anderen Stellen, wo das Wort Hören im Neuen Testament steht, steht immer das Wort akuen. Und es bedeutet das akustische Hören eines Wortes und zugleich aber auch das Gehorchen und dem Folgen oder das Verstehen von etwas. Das ist in einem Wort zusammengegriffen. Wir benutzen vielleicht Synonyme dafür, aber im Griechischen wird eigentlich durchgehend das Wort akuo benutzt. Das kann also beides hören, einfach das akustische Hören, aber auch das Gehorchen und Verstehen. Jeder, selbst die bereits Verstorbenen, sind, die im Grab liegen, werden die Stimme Jesu eines Tages noch einmal hören. Und diese Stimme wird alle Menschen auferstehen lassen. Die einen zum Gericht und die anderen ins ewige Leben, so steht es in dem letzten Vers. Das Hören alleine der Stimme ist natürlich nicht das, was uns rettet, sondern es ist der Gebrauch also von Akuo mit dem Gehorchen und Verstehen. Akuoen umfasst diese Worte alle. Und wenn Jesus sagt, alle, die auf mein Wort hören und dem vertrauen, der mich gesandt hat, wird es in diesem Text implizit deutlich, er meint, wir sollen es auch verstehen. Wir sollen es nicht nur akustisch hören, sondern wir sollen es auch verstehen. Das Gehörte muss sich auf unser Leben auswirken. Es muss lebendig werden im Leben und dann geschieht schon genau das, was Jesus verspricht, nämlich das Leben selbst. Dass Gottes Wort uns frei machen will, das müssen wir begreifen, damit es uns auch frei machen kann. Nur das Wort zu hören reicht alleine nicht aus, sondern die befreiende Botschaft muss verstanden und verinnerlicht werden, damit sie uns dann wirklich auch befreien kann. Die Juden zum Beispiel, mit denen Jesus hier spricht, die hören akustisch die Stimme Jesu, aber sie glauben ihm nicht. Sie verstehen nicht, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist und damit Gott selbst in ihm wirkt. Und so stellen sie Jesus in Frage. Und sie stellen seine Vollmacht in Frage und sie stellen in Frage, ob ein Mensch, der seit 38 Jahren von den Grenzen des Lebens gezeichnet ist, aufstehen und nochmal neu leben darf. Der kranke Mensch hingegen hat auch Jesu Stimme gehört, der ihn gefragt hat, was er denn möchte. Und er hat gehört und gleichzeitig geglaubt. Und er hat gehorcht darauf, dass er war gelähmt und lag auf dem Boden, Jesus zu ihm gesagt hat, steh auf. Er hat es nicht nur gehört, sondern er hat auch gehorcht. Er ist aufgestanden bei diesem medizinisch völlig unmöglichen Fall. Und es hat funktioniert. Er hat zurück in sein Leben gefunden. Es werden alle die gleichen Voraussetzungen haben. Alle werden die Stimme Gottes hören können. Und es liegt an uns, zu gehorchen und das Gehörte an uns ranzulassen und uns verändern zu lassen dadurch. Wenn die Worte Jesu unser Leben verändern und wir glauben und vertrauen, dass er von Gott gesandt wurde und die Vollmacht bekommen hat, über Tod und Leben zu herrschen, dann gilt auch für uns dieser fast unbegreifliche Satz: Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Sie haben jetzt schon, heute, wir alle, wenn wir das glauben, haben wir den Tod schon hinter uns gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Damit bin ich beim letzten Punkt, bei dem Leben. Jesus hat das Leben mit dieser Aussage völlig neu definiert. Tot waren für ihn alle, die nicht an ihn glauben konnten und damit alle, die von Gott getrennt waren. Aber nun haben sie den Tod hinter sich gelassen, wenn sie ihn hören und ihm glauben und haben ein neues, unvergängliches Leben erreicht. Wenn wir das Leben heute anschauen, unseren Körper hineinhorchen und hören, wo es zieht und zwickt und wenn wir Menschen betrauern und verabschiedet haben, sehen wir etwas anderes. Wir sehen unsere Definition von Leben und Tod. Wenn Jesus hier im Johannesevangelium von Leben und Tod spricht, spricht er wirklich oft von etwas ganz anderem als wir. Tod und Leben bedeutet für Jesus etwas anderes, was zugleich genauso existenziell, wenn nicht sogar noch existenzieller ist als unser irdisches Leben und Tod. Und deswegen benutzt er auch diese Worte, denke ich, glaube ich, bin ich mir sicher. Leben bedeutet für ihn nicht Herzschlag und Hirnaktivität plus diverse Zutaten wie Freundschaft, Familie, Liebe, Gesundheit, Wohlstand oder was uns sonst das Leben lebenswert macht. Tod bedeutet für ihn nicht Herzstillstand oder Hirntod, sondern Todsein bedeutet für Jesus an dieser Stelle ohne Gott sein. Nichts von ihm kennen, nicht an ihn glauben, nicht zu wissen, wem wir unser Leben verdanken und wie sehr dieser jemand uns liebt. Und Leben ist dann im Endeffekt das Mit-Gott-Sein. Ihn kennen, ihn lieben, sich von ihm lieben lassen, im Alltag nach ihm fragen, seine Kraft in Anspruch nehmen, auf seine Hilfe vertrauen. Die äußeren Umstände spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle und selbst der körperliche Tod kann an dieser Beziehung zu Gott nichts ändern. Und so können wir leben, obwohl unser Körper stirbt. Das ist hier gemeint. Unser körperlicher Tod beendet damit alle Vorläufigkeit, mit der wir Gott begegnen, enthebt uns unserer Begrenztheit. Und er vollendet die Beziehung zu Gott. Das ewige Leben, das schon mit dem Beginn unseres Glaubens begonnen hat, wird dann vollendet und abgerundet. Das Gericht kann dem Glaubenden nichts mehr anhaben, weil es nach johannäischem Verständnis kein verurteilendes Gericht ist. Der Freispruch steht durch den Glauben an Gott fest. Ich finde, das verändert das Leben schon jetzt. Trotz aller Unsicherheiten und Ängste vor dem körperlichen Tod und vor der Begrenztheit unseres Lebens dürfen wir dem gelassen entgegenblicken. Der Tod unseres Körpers ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg mit Jesus. Und wenn wir uns schon heute mit unserem Tod auseinandersetzen, verliert er vielleicht auch etwas von seiner Ungewissheit und Bedrohlichkeit. Und wir erleichtern den Zurückbleibenden das Organisieren, Planen und Abschied nehmen, wenn wir uns damit auseinandersetzen und auch aktiv auseinandersetzen, indem wir Vorsorge treffen. Ich möchte Mut machen, auch wenn es ein Thema ist, über das man sehr ungern redet, sich verantwortungsvoll mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dann nehmen wir auch dem Gedanken vor dem Tod ein wenig die Macht, die Jesus schon längst gebrochen und überwunden hat. Trotz aller Trauer, die zurückbleibt, wenn ein geliebter Mensch gehen muss, dürfen wir weiter vorwärts schauen. Und wenn wir im Glauben sterben, wird unser Leben nicht beendet, sondern vollendet werden. Und wenn wir nicht wissen, wie unsere Lieben zu Gott stehen oder standen, dann dürfen wir trotz allem sicher sein, dass sie Gottes Stimme hören werden. Und auch ihre Zukunft liegt in Gottes Hand, denn er hat neu definiert, was Leben heißt. Amen.